Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Heute sprechen wir über die Bahn, na klar, und das Telefon. Eins von beidem stand heute still. Zumindest zum Teil. Den Bahnstreik nehmen wir heute mal zum Anlass, um mit Philipp Kaster zu sprechen. Er ist junger Lokführer, hat in diesem Sommer den Job angefangen und wie sein Arbeitsalltag aussieht, erklärt er uns.
Wir haben halt auch sehr, sehr lange Schichten, die teilweise 10, 11, 12 Stunden gehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir stehen sehr früh auf oder wir gehen sehr, sehr spät ins Bett und das zerrt auch manchmal an den Kräften und es wäre halt schön, wenn der Arbeitgeber da mal etwas entschärfen würde.
Am Telefon ist wahlweise der Präsident der USA oder Chinas Staatschef. Die beiden haben sich nämlich gesagt, dass sie direkter miteinander kommunizieren wollen. Und wir fragen uns mal bei internationaler Diplomatie, welche Rolle das gute alte Telefon da noch spielt.
Also ich würde sagen, das Telefon ist extrem wichtig. Zum Beispiel bei den engen Partnern haben die Handynummern und dann gibt es also sehr schnelle Kommunikation.
Und im Bundestag, da war heute Haushaltssitzung. Es geht um das Geld, was Ministerien und Bereiche im nächsten Jahr bekommen sollen. Wie geht man da eigentlich vor? Wer bekommt was und wie viel? Auch das ist heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Streik heißt es mal wieder bei der GDL. Das ist die kleinere der zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Trotzdem merken wir das alle sehr gut, wenn die GDL streikt, weil viele Lokführerinnen und Lokführer bei ihr Mitglied sind. Naja, und wenn keine Bahn fährt, dann steht halt alles still. Hintergrund vom Streik sind die Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Bahn. Die Gewerkschaft will für ihre Mitarbeitenden mehr Lohn, nämlich 555 Euro mehr im Monat, einen Inflationsausgleich von bis zu 3.000 Euro und eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Wie sieht das jemand, der sich vor nicht allzu langer Zeit für diesen Job entschieden hat, dieses Jahr die Ausbildung geschafft hat und selbst in der GDL ist? Fragen wir ihn, Lokführer Philipp Kaster aus Trier. Grüß dich, Philipp.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Seit Juni bist du ja mit der Ausbildung durch. Warum gerade Lokführer? Warum hast du dich für den Job entschieden? Was macht der für dich aus?
Ja, also eigentlich wollte ich mal Lehrer werden, aber ich habe im Abitur gemerkt, dass Studieren gar nicht so mein Ding ist. Und dann habe ich überlegt, was könntest du machen? Mhm. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen für Züge interessiert. Auch alle von meinem Vater waren bei der Eisenbahn. Und ja, dann bin ich so auf das Thema Lokführer gekommen und das hat mich interessiert, habe mich beworben und das hat geklappt.
Ja, sehr gut. Und wenn du so einen Zug steuerst, kannst du das mal für alle, die das nicht können oder nicht tun, beschreiben, was das ausmacht für dich?
Also das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da die Verantwortung für 400, 500 Fahrgäste hat, die man da durch die Gegend fährt. Mhm. Vor allem kann es halt auch mal sein, wenn der Zug etwas voller ist, dass man mit einer Einheit so mit 190 Tonnen da durch die Gegend fährt. Und das hat schon was, auch wenn man ein Fahrzeug fährt, was um die 5000 PS hat. Mhm. Das ist schon ein tolles Gefühl. Ja, und es ist natürlich auch viel Verantwortung, die man da hat. Und es macht auch Spaß, diese Verantwortung wahrzunehmen.
Jetzt gibt es aber das Problem, dass dieser Job ja wohl in gewissen Bereichen nicht fair genug ist. Zumindest unterstützt du die Tarifverhandlungen der GDL und den Streik ja auch. Was nervt dich am Job?
Also selbst in diesem halben Jahr maße ich mir schon an, ein kleines Meinungsbild abzugeben. Also ich habe jetzt schon 50 Überstunden angesammelt und da bin ich noch mit wenigen dabei. Es gibt Kollegen, die haben in einem halben Jahr schon 150 Überstunden angesammelt. Mhm. Wir haben halt einfach Fachkräftemangel und das merkt man auch am Personal, das merkt man an der Stimmung. Und wir haben halt auch sehr, sehr lange Schichten, die teilweise 10, 11, 12 Stunden gehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir stehen sehr früh auf. Oder wir gehen sehr, sehr spät ins Bett und das zerrt auch manchmal an den Kräften. Und es wäre halt schön, wenn der Arbeitgeber da mal etwas entschärfen würde.
Was macht so diese lange Arbeit mit dir persönlich? Wie merkst du das, dass du in die Overtime gehst?
Na, also die Konzentration lässt nach. Man ist ja den ganzen Tag hochkonzentriert am Fahren, um den sicheren und pünktlichen Bahnverkehr zu gewährleisten. Mhm. Und wenn man dann so 11, 12 Stunden am Arbeiten ist, dann lässt die Konzentration nach und ja, man macht halt leichter oder schneller Fehler und das ist halt beängstigend.
Hm. Unterstützt du denn die Lohnforderung auch?
Ja, die Lohnforderung finde ich auch sehr wichtig, weil unser Job ist sehr verantwortungsvoll und wir verdienen zwar nicht schlecht, aber auf die Verantwortung gesehen und auf den Wechseldienst Da muss es ganz klar mehr Geld geben.
Mit wie viel Geld steigt ihr denn ein?
Brutto sind wir circa nach Tarifvertrag, glaube ich, Einstieg 3,15. Aber da bleibt netto dann halt meistens nur so 2,2, 2,4 hängen. Mhm. Wir haben ja im Moment auch eine ziemlich stark ansteigende Inflation. Die Preise werden immer teurer, gerade auch im Raum Trier, Wohnungsraum. Die Luxemburger kommen immer mehr in unseren Wohnungsraum. Also der Markt, der explodiert bei uns. Und dementsprechend muss der Lohn nicht nur an die Inflation angepasst werden, sondern es geht ja auch ein Stück weit darum, dass der Lokführer wieder für die Qualifikation, für die Verantwortung besser bezahlt wird.
Kannst du verstehen, dass Leute auch einen Hals auf Lokführer haben jetzt, weil sie eben genervt sind von den Streiks?
Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Es gibt ja viele Arbeitnehmer, die morgens mit dem Zug zur Arbeit fahren oder vielleicht auch Leute, die in Urlaub fahren. Ich kann das verstehen, dass die dann sauer sind, dass wir nicht fahren. Auf der anderen Seite, wir haben halt nun mal Streikrecht in Deutschland und ich finde es teilweise auch ein bisschen schade, dass viele Leute, die selber streiken dürfen und es auch tun, dann in unserem Bereich sagen, nee, da finden wir es nicht in Ordnung. Das hat so ein bisschen was von Doppelmoral, finde ich. Und das Thema ist ja aktueller denn je.
Gibt es denn genügend Wertschätzung? Also kommt mal jemand an der Lok vorbei und sagt nach einer Fahrt, Mensch, danke, dass du gefahren bist. Oder kriegst du eine andere Art von Wertschätzung in deinem Beruf?
Also ich hatte bis jetzt Glück gehabt. Ich hatte schon mal zwei Reisende gehabt. Die haben mir gesagt, dass ich toll gefahren bin, ruckelfrei. Da war ich auch ein bisschen froh drum und das hat mir auch gefallen. Mhm. Vom Unternehmen her könnte es etwas besser sein. Da ist die Wertschätzung nicht so gut. Das merkt man auch an der Stimmung unseres Personals.
Philipp Kaster ist Lokführer aus Trier. Seit gestern 22 Uhr wird gestreikt. Es sind Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter, Disponenten und eben auch viele Lokführerinnen und Lokführer. In allen Unternehmen der Deutschen Bahn, die da streiken, Hintergrund sind die Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Philipp.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei dem Wort Pro-Palästina-Demo, da denken die meisten ja vor allem an die Bilder teilweise gewalttätigen Auseinanderschreitungen, Aussetzungen in Berlin-Neukölln und anderswo kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Es ist so, inzwischen finden in Berlin fast täglich genehmigte Demos statt, bei denen oft mehrere tausend Menschen zusammenkommen. Und zwar nach Angaben der Polizei zuletzt immer ohne große Zwischenfälle. Luise Sammann ist unsere Landeskorrespondentin in Berlin und die waren in den letzten Tagen auf mehreren solchen Pro-Palästina-Demonstrationen. Luise, kurz vorab, wie war dein Eindruck von diesen Veranstaltungen da?
Also der war tatsächlich ganz anders als das, was man von diesen ersten, ja meist auch verbotenen Demos so noch im Kopf hat. Also das, was ich jetzt gesehen habe in diesen Tagen, das verlief sehr friedlich, sehr emotional natürlich, aber nach meinem Eindruck auch zu keiner Zeit antisemitisch. Mhm. Die Menschen, die ich getroffen habe, die waren wirklich einfach da, um auf das Leid der Menschen aufmerksam zu machen, die jetzt jeden Tag in Gaza sterben. Und unter diesen Leuten, das fiel mir besonders auf, sind sehr viele hier geborene und auch hier sozialisierte Menschen, die aber jetzt sehr, sehr enttäuscht sind von diesem Land. Wir hören mal eine von ihnen.
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine schulische Bildung verlief in Deutschland. Ich habe in Amerika studiert und wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil das meine Heimat ist. Und jetzt? Deutschland ist nicht mehr meine Heimat.
Ja, das war Yasemin, Deutsche mit palästinensischen Wurzeln. Und diese krasse Entfremdung, die sie da beschreibt, die begegnet mir gerade wirklich sehr häufig auf diesen Demos.
Woher kommt diese Entfremdung? Kommt das vielleicht durch die klare Haltung Deutschlands nach diesem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober auf Israel, dass man quasi immer wieder betont, bedingungslos an der Seite Israels zu stehen?
Also ich würde sagen, das spielt eine Rolle, aber es ist am Ende noch deutlich mehr als das. Es ist eher die Art der Debatte, die seit dem 7. Oktober in Deutschland geführt wird und bei der Menschen wie Yasemin eben das Gefühl haben, sie und eigentlich alle muslimisch-arabisch gelesenen Menschen, sage ich mal, werden so unter eine Art Generalverdacht gestellt. Das beginnt schon dann, wenn sie eben friedliche Demos organisieren und dann später doch immer wieder von Hassdemos und so weiter die Rede ist.
Wenn du Debatte sagst, dann geht es vor allem um die mediale Berichterstattung im Moment?
Ja, auch auf jeden Fall, aber eben nicht nur. Es geht auch ganz klar um die Haltung in der Gesellschaft und in der Politik insgesamt. Ein gutes Beispiel ist da, wie besonders nach dieser Islamisten-Demo in Duisburg vor 2 Wochen auf einmal gerade aus CDU-Kreisen ganz häufig zu hören war, solche Demos, die wären jetzt der Beweis dafür, dass die Möglichkeit zur schnelleren Einbürgerung, die ja eigentlich ab dem kommenden Jahr kommen soll, dass das ein Fehler sei. Also, dass da vom Fehlverhalten Einzelner praktisch auf alle geschlossen wird, die keinen deutschen Pass haben, das trägt ganz stark zu diesem Gefühl bei. Und genauso, wenn dieser Tage immer wieder von importiertem Antisemitismus die Rede ist, während der Verfassungsschutzchef und andere ja darauf hinweisen, dass die deutliche Mehrheit der antisemitischen Vorfälle weiterhin rechtsextremische Hintergründe hat. Mhm. Genau, ich habe darüber mit dem Migrations- und Integrationsforscher Özgür Özvatan von der HU in Berlin gesprochen, der diese Entfremdungsprozesse auch beobachtet und der betont, dass es kein Zufall ist, dass sich jetzt gerade so höher qualifizierte migrantische Menschen extrem an diesen Debatten stören. Also eine Gruppe, die mir auch auf diesen Demos eben auffällig viel begegnet ist.
Weil die, das zeigen auch Statistiken, oftmals ein höheres Diskriminierungs- und Rassismusbewusstsein haben und eben intensivere Antennen für einen Generalverdacht haben und dadurch dann aber auch schneller frustriert damit sind und das auch früher anprangern. Da sehen wir eben, dass wir Gefahr laufen, gerade diese qualifizierten Menschen zu entfremden.
Ja, und nach meiner Beobachtung geht das im Moment so weit, dass viele, mit denen ich gesprochen habe, wirklich ganz konkret überlegen, auszuwandern. Denn gerade solche Hochqualifizierten, die finden ja durchaus auch anderswo auf der Welt einen Job.
Klar. Glaubst du, das werden viele dann doch durchziehen bis zum Ende? Oder siehst du eine Möglichkeit, dass sie ihr Vertrauen zurückgewinnen?
Also eigentlich gibt es diese Möglichkeit, denn Studien zeigen interessanterweise immer wieder, dass das Grundvertrauen unter migrantischen Menschen in staatliche Institutionen in Deutschland eigentlich überproportional hoch ist, also höher als unter nicht-migrantischen Menschen. Und auch Yasemin, die wir eingangs gehört haben, die sagte ja, sie ist sogar ganz bewusst aus den USA zurück nach Deutschland gekommen. Es geht also nicht um eine generelle Ablehnung Deutschlands hier und das kann man ja eigentlich als Chance sehen, also wenn man daran anknüpft. Aber was eben auch laut dem Migrationsforscher Özvatan passieren muss dafür, das ist eine deutlich differenziertere Debatte. Also jedes Mal, wenn von den Migranten jetzt die Rede ist, und das passiert ja meist im negativen Kontext, oder von der angeblich gescheiterten Integration, dann fühlen sich eben all die Menschen in diesem Land, die gar nichts mit Islamisten, mit Krawalldemos, mit Clankriminalität oder was weiß ich zu tun haben, die fühlen sich dann trotzdem auch abgelehnt. Ne? Und das ist immerhin ein Viertel unserer Gesellschaft.
Wie sehen junge Leute bei uns in Deutschland mit arabischem Migrationshintergrund die Debatte um den Nahostkonflikt? Luise Sammann, unsere Landeskorrespondentin aus Berlin, hat uns einen kleinen Einblick gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war ein ordentlicher Knall gestern. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der aktuelle Haushalt nicht verfassungskonform ist. Ja, warum? Die Ampel hatte Geld bzw. Kredite aus einem Corona-Notfallfonds einfach für Klimaschutzmaßnahmen umgewidmet. Das geht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es gibt aktuell eine Riesenlücke bei der Ampel, der fehlen mindestens 60 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen. Hat zu einem mittleren Erdbeben in der Bundesregierung geführt, aber auch unter den Abgeordneten, die sich heute zur großen Haushaltssitzung im Bundestag treffen, der sogenannten Bereinigungssitzung. Was da genau gemacht wird, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben für uns rausgefunden.
Rein formal betrachtet ist die sogenannte Bereinigungssitzung der Abschluss des parlamentarischen Haushaltsverfahrens. In ihr segnen die 45 Mitglieder des Bundestagshaushaltsausschusses den geplanten Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Das macht nämlich laut Verfassung der Bundestag und nicht der Kanzler oder der Finanzminister.
Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und deswegen ist das sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Sitzung.
Hat mir Ausschussmitglied Andreas Schwarz gesagt, der zugleich stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Haushalt der SPD-Bundestagsfraktion ist.
Natürlich hat die auch einen gewissen Mythos, bedingt durch die Länge. Also wir werden heute um 13 Uhr wahrscheinlich anfangen. Das geht dann wahrscheinlich bis in den nächsten Morgen 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Es kommen alle Ministerien nochmal, alle Ministerinnen und Minister. Also das ist schon ein besonderes Verfahren, was im Deutschen Bundestag sicherlich einmalig ist.
Im Sitzungsraum 2400 im Paul-Löbe-Haus sollen aus politischen Versprechen der Ampelkoalition konkrete Ausgabenposten werden. Wie hoch sind die Sozialausgaben aus dem Arbeits- und Sozialministerium von Hubertus Heil? Braucht es wirklich mehr Mitarbeitende in dieser Abteilung des Verteidigungsministeriums von Boris Pistorius? Alle geplanten Ausgaben werden nochmal gegengecheckt. Über Änderungsanträge wird abgestimmt, Sperrvermerke werden verhängt.
Also von daher ist halt bis zur letzten Minute alles offen und alles möglich.
Bis am nächsten Morgen feststeht, wie viel Geld die jeweilige Bundesregierung tatsächlich für was ausgeben darf. Gut, das meiste, also knapp 85% der Ausgaben, wurde schon vorab eingetütet in langen Beratungen der Einzeletats aus den Ministerien. Kurzfristige Änderungen oder neue Ausgabewünsche kommen aber trotzdem immer auf die Tagesordnung, die wiederum kritisch hinterfragt werden von den Haushältern. Die Minister und Ministerinnen müssen Rede und Antwort stehen. Darauf wird streng geachtet.
An dem einen Tag im Jahr, wo die Bereinigungssitzung stattfindet, da hat man keine Entschuldigung, die wird nämlich nicht akzeptiert.
Das hat mir heute Peter Altmaier am Telefon erzählt, langjähriger Minister unter Angela Merkel.
Sondern wir müssen uns dem Parlament unterordnen. Der Haushaltsausschuss als Vertreter des Parlaments in seiner Gesamtheit bestimmt, wann wir zu erscheinen haben, bestimmt, wie lange wir zu bleiben haben.
Und das kann ziemlich lange sein, erinnert sich Altmaier. Sowohl erstmal vor dem Sitzungssaal, aber auch mittendrin. Er selbst habe als Minister immer großen Wert auf den Austausch mit den Abgeordneten gelegt, was die gutiert hätten.
Aber es gibt auch viele Berichte von Ministern, die durch unbotmäßiges Verhalten, in Anführungszeichen, dann auch den Zorn der Haushälter erregt haben und mit leeren Händen aus ihrer Sitzung wieder weggegangen sind.
Und auf die Folter gespannt wurden, wie Ronald Pofalla zum Beispiel, ehemaliger Kanzleramtsminister. Der soll einen grünen Politiker im Ausschuss mal ziemlich von oben herab behandelt haben. Kam gar nicht gut an. Die Haushälter ließen ihn kurzerhand den ganzen Tag vor der Tür des Sitzungssaals ausharren, bis der Etat des Kanzleramts endlich wieder aufgerufen wurde. Um 2 Uhr nachts durfte Pofalla wieder rein, als letzter.
Und natürlich sind weder alle Minister noch alle Abgeordneten die ganze Zeit im Tagungsraum unabkömmlich. Weil es wird ja Haushalt nach Haushalt aufgerufen. Es kann manchmal sehr lange dauern, bis ein Ministerium durch ist. Und dann gibt es einen Ort, den haben sich die Abgeordneten schon in Bonner Zeiten eingerichtet, wo man dann mit denen, die gerade nicht anderswo gebunden sind, in gemütlicher Runde die Wartezeit verbringen kann, plaudern kann, auch den einen oder anderen Scherz machen kann.
Altmaier meint die Papierkneipe. Ist eigentlich der Büroraum, in dem die Sitzungsmappen für die Ausschussmitglieder zusammengestellt werden. Aber für die Päuschen zwischendurch gibt's da in der Nacht auch Bier, Wein und ein Bulettenbuffet. Und natürlich Kaffee, um durchzuhalten. In diesem Jahr ist wegen des Urteils vom Bundesverfassungsgericht aber alles ein bisschen anders. Am Nachmittag hat mir Gesine Lötsch, Haushaltspolitikerin der Linken, aus der aktuellen Bereinigungssitzung noch eine Sprachnachricht mit dem aktuellen Zwischenstand geschickt.
Die Stimmung im Haushaltsausschuss ist sehr angespannt.
Niemand habe damit gerechnet, dass die 60 Milliarden Euro, die die Bundesregierung aus dem Corona-Fonds für Klimaschutzvorhaben umgewidmet hat, um die Schuldenbremse zu umgehen, kassiert würden. Weil die Bereinigungssitzung trotzdem heute stattfindet, verweigert sich ja jetzt die Unionsfraktion sogar den Beratungen und will gar keine eigenen Anträge einbringen. Und obwohl die Sitzung wegen des Urteils nun erst kommende Woche final abgeschlossen werden soll, stellt sich Lötsch auch heute schon auf eine lange Nacht ein.
Ich rechne mit einer sehr, sehr langen Sitzung mit vielen Unterbrechungen.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben mit dem Blick hinter die Kulissen bei der sogenannten Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt. So, was ist denn schon beschlossen und was nicht? Sprechen wir direkt mit Berlin. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio zur aktuellen Stunde. Schon eine Einigung?
Naja, noch fangen die Gespräche überhaupt an. Die reguläre Sitzung würde jetzt bis tief in die Nacht gehen, vielleicht bis zum nächsten Morgen. Dann hätte man den Haushaltsentwurf klar. Seitens der Bundesregierung oder zumindest der SPD-Fraktion ist zu hören, dass man auch an einem regulären Verfahren festhalten will, so sagte Achim Post, der SPD-Haushaltspolitiker.
Wir werden deshalb diesen Bundeshaushalt im vorgesehenen Zeitrahmen verabschieden.
Also man will sich dann nicht irritieren lassen von dem Urteil, das gestern ja das Licht der Welt erblickt hat. Und für die Koalition ist klar, dass man den Haushaltsvollzug umsetzen möchte, auch wenn natürlich dieses Urteil auch auf den Haushalt unmittelbare Auswirkungen haben wird.
Läuft das denn eigentlich nach dem Prinzip, dass nichts beschlossen ist, wenn nicht alles beschlossen ist?
Ja, das stimmt. Ein Haushalt muss komplett verabschiedet werden. Wenn die Bundesregierung keinen Haushalt verabschiedet, dann geht sie ohne Haushalt in das kommende Jahr. Also der muss in diesem Jahr noch verabschiedet werden. Und wenn sie ohne Haushalt in das kommende Jahr geht, dann darf sie immer nur ein Zwölftel der Ausgaben überhaupt ausgeben. Da hat eine wirklich eine starke Beschränkung drin und hat in dem Sinn keine Spielmasse. Man könnte es auch ein bisschen später verabschieden. Aber ohne diese Spielmasse ist Haushaltsverzug natürlich schwierig. Deshalb hat die Bundesregierung ein großes Interesse daran, diesen Haushalt doch in diesem Jahr zu verabschieden.
Was ist das für ein Sound von der CDU? Aus der Opposition hört man wohl keine Änderungsanträge?
Ja, das ist ein Stück weit ein Boykott. Man möchte die Haushaltsberatungen nicht weiterführen. Man bringt keine eigenen Anträge ein. Man will auch die Ausgabenpläne der Ministerien quasi nicht absegnen. Und die Begründung dafür, die hat Friedrich Merz jetzt nochmal in der Aktuellen Stunde im Bundestag geliefert, weil die Union damit jetzt ein grundsätzliches Problem hat. Hören wir mal rein.
Wer aber schon vor der Verabschiedung eines regulären Haushaltes weiß, dass er einen Nachtragshaushalt beraten und verabschieden muss, der verstößt erneut gegen die Grundsätze der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit, gegen Grundsätze, die nun spätestens seit gestern so gut wie Verfassungsrang haben.
Das heißt nämlich, dass das Urteil eigentlich vorschreibt, dass auch alle Nebenhaushalte, und es gibt ja noch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, jeweils im eigenen Haushaltsgesetz mit begründet werden müssen, damit sie überhaupt eine Gültigkeit haben. Geschieht das nicht, was im Moment ja möglicherweise der Fall sein könnte, wäre das erneut verfassungswidrig und darauf setzt die Union und hofft darauf, dass die Koalition da noch einlenkt.
Und wie sieht es die Bundesregierung? Also kann die das oder macht die das dann trotzdem, dass sie den Haushalt verabschiedet, auch wenn klar ist, es muss nachfinanziert und was rein? Reicht nicht?
Also der Plan ist im Prinzip da, allein es soll jetzt am kommenden Dienstag nochmal eine Anhörung von Experten geben, um genau das noch einmal zu bewerten, weil die Verfassungsrichter ja schon gesagt haben, ein Bundeshaushalt und sämtliche Nebenhaushalte müssen klar für das laufende Jahr in Bezug zueinander stehen. Also die Nebenhaushalte müssen einen unmittelbaren Bezug auf den Bundeshaushalt 2024 haben. Wenn das nicht ausreichend begründet ist, dann könnte das erneut verfassungswidrig sein.
Ist denn klar, welche Projekte, die eigentlich ja in Sachen Klima und Transformation geplant sind, jetzt wegfallen, weil eben das Geld fehlt?
Nicht wirklich im Detail. Das sind ja 60 Milliarden, die wegfallen. Der Fonds insgesamt ist ja noch viel größer, weil er sich ja nicht nur eben aus diesem Nachtragshaushalt von 2021 speist, sondern da kommen ja noch viele andere Ausgaben hinzu, beziehungsweise Steuereinnahmen hinzu, mit denen Projekte finanziert werden. Die Planungen für das kommende Jahr sahen ein Ausgabenvolumen von 57 Milliarden Euro vor. Ein Teil davon sollte über diese 60 Milliarden abgedeckt werden, aber die sind noch nicht wirklich in Angriff genommen werden. Deswegen konnte Finanzminister Christian Lindner das auch gestern stoppen. Also das Geld darf jetzt nicht mehr verausgabt werden. Aber das, was geplant ist, dafür muss jetzt ein neuer Plan erstellt werden. Man muss da jetzt Prioritäten setzen und wird sicherlich einige Punkte streichen müssen.
Und ohne Haushalt ins neue Jahr gehen ist nicht gut. Dann wäre die Bundesregierung nicht handlungsfähig, haben wir gelernt von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. So, wie läuft das generell denn da ab mit dem Geld? Wer bekommt wie viel und was sagt man eigentlich, wenn man in seinem Ministerium mehr Geld haben möchte? Das hat sich heute für uns Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Telefon.
So, wer ist dran? Ah, der Präsident. So einfach könnte das demnächst laufen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden. Nach ihrem heiß ersehnten Treffen gestern haben sich die beiden ja versprochen, wir wollen einfacher erreichbar sein füreinander. Das heißt, sie wollen einen direkten Draht. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber ich habe mich gefragt, ging das nicht bisher auch? Was hat sich jetzt geändert? Und überhaupt, welche Rolle spielt das Telefon bei internationaler Diplomatie noch? Sprechen wir drüber mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Rolf Nickel. Bis 2020 war er Botschafter in Polen und in den 80ern auch Sekretär der Botschaft in Moskau. Schönen guten Tag, Herr Nickel.
Ja, schönen guten Tag, Herr Jahn.
Biden und Jinping wollen jetzt also direkt miteinander telefonieren. Ist das denn so besonders für Staatschefs?
Also es geht bei diesen Dingen ja nicht nur um die Kommunikation zwischen den Staatschefs. Es geht vor allen Dingen in diesem Fall in besonderer Weise um die Kommunikation zwischen den Militärs. Das ist deswegen relevant, weil wir natürlich im Ostasien den Konflikt zwischen China und Taiwan haben. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, gerade in einer solchen Situation.
Das heißt, wenn wir das mitkriegen, dann ist es eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, dass es diesen direkten Draht gibt, weil es ja eben diese Spannung voraussetzt?
Na, also ich würde mal eher sagen, das ist eine gute Nachricht, dass man sich trotz der Spannungen jetzt dazu bereit gefunden hat, diese Dinge zu intensivieren. Denn in der Vergangenheit gab es Momente, wo der amerikanische Verteidigungsminister mit seinem chinesischen Kollegen sprechen wollte, gerade um diese Missverständnisse zu vermeiden. Und der chinesische Kollege war nicht ansprechbar für seinen amerikanischen Partner. Also dieses Thema Risikovermeidung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel gesehen, nach der Kuba-Krise, wo die beiden Großen damals, also die Sowjetunion und die USA, sich praktisch ins Auge sahen, bis der eine anfing zu blinken. Ja. Mhm. Danach kam man auf die, wie ich finde, gute Idee, das sogenannte rote Telefon zu installieren zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Und derartige Mechanismen tragen ganz ohne Zweifel dazu bei, eben Missverständnisse zu vermeiden und auch insgesamt Vertrauen aufzubauen, auf dem man dann hoffentlich dann auch weiterkommen kann.
Wie ist das denn generell? Ich meine, Sie haben ja den Einblick über Jahre gehabt. Wie viele Staats- und Regierungschefs haben denn die Nummer gegenseitig?
Also innerhalb der Europäischen Union können Sie davon ausgehen, dass alle haben.
Okay.
Aber innerhalb der Europäischen Union haben wir ja auch nicht derartige Konflikte. Mhm. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Chefs da wegen jeder Sache miteinander telefonieren, sondern wichtig ist, dass diejenigen, die kurzfristige Entscheidungen treffen müssen, diese Dinge tun können.
Kann man denn überhaupt miteinander kommunizieren? Jetzt mal abgesehen von der Technik, dass sie dann da ist. Das muss ja über Dolmetscherei laufen oder ist man auch immer gleich auf einem Niveau, wenn man miteinander telefoniert?
Naja, also es gibt natürlich diejenigen, mit denen man sich direkt unterhalten kann, zum Beispiel in Englisch. Und dann gibt es natürlich Gespräche, die von den Dolmetschern dann übersetzt werden. Ja. Und da bin ich in der Tat bei einigen hochrangigen Gesprächen dabei gewesen. Auch am Telefon.
Und das war auch emotional? Sie müssen keine Namen nennen?
Naja, das war, also emotional weiß ich nicht, ob ich das so bezeichnen würde, aber es war ohne Frage interessant, ja. Also zum Beispiel auch die Frage, ob, wenn jemand von uns einen anderen hochrangigen Gesprächspartner sprechen wollte, ob der dann zur Verfügung stand oder nicht, schnell auch unter Umständen. Das war dann auch ein Anzeichen dafür, wie gut die Beziehungen zu diesem Zeitpunkt waren.
Herr Nickel, abschließend, was würden Sie allgemein sagen, wie wichtig ist denn das Telefon in der internationalen Diplomatie heute noch?
Also ich würde sagen, das Telefon ist extrem wichtig. Zum Beispiel bei den engen Partnern haben die Handynummern und dann gibt es also sehr schnelle Kommunikation. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil die normale Kommunikation über die Außenministerien und über die Botschaften und so weiter, das dauert halt natürlich länger. Und selbstverständlich ist es in der modernen Zeit, wo schnell reagiert werden muss, ungeheuer wichtig, dass die Chefs und nicht nur die Chefs, sondern natürlich auch die Ministerinnen und Minister und so weiter in engen Kontakt miteinander sind, um gegebenenfalls eben schnell reagieren zu können.
Das sagt Rolf Nickel, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das Telefon eigentlich noch bei internationaler Diplomatie heutzutage ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.